Ich habe mich am letzten Sonntag gefreut, als da ein munterer junger Mann nach vorne ist und so erfrischend frisch war. Anders kann ich nicht sagen bei Timo. Heute schleppt sich wieder ein älterer Herr nach vorne. Und
aber ganz frisch.
Ganz frisch. Ich habe mich riesig über den Timo gefreut. In all seiner jugendlichen Frische, mit welchem Ernst er gemerkt hat, wenn du hier vorne stehst, dann bringt dir die Gemeinde, die Kinder Gottes, Vertrauen entgegen. Und ich möchte ihnen jetzt Gottes Wort weitergeben. Das hat man ihm so angespürt, wie toll er das gemacht hat. Hat mich riesig gefreut. Und auch für mich ist es, als ich eben hier saß, wieder ganz neu bewusst geworden, ich mache das ja nun schon ein bisschen länger als Timo das macht, was für ein Vorrecht es ist, von Gott und von eurem Vertrauen hier vorne hingestellt zu werden, damit man Gottes Wort weitergibt. Und das möchte ich heute Morgen mit euch tun. Und ich lese uns den Predigttext. Ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 13, im Anschluss an das, was Christoph gerade gelesen hat. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott lieben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer wieder, immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Herr, das schenke uns, immer reicher an Hoffnung werden. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen ganz tief berührst durch dein Wort. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Auch wenn ich nicht hier bei euch war die letzten Wochen, hat mich diese Kapitel 14 und 15 im Römerbrief, wo es um Starke und Schwache im Glauben geht, sehr beschäftigt und sehr persönlich berührt. Ich habe das als Unterrichtsvorbereitung in der letzten Zeit als meine Arbeit gehabt, aber ich habe das auch sehr persönlich erlebt, diese Kapitel. Anders kann ich nicht sagen. Wirklich persönlich erlebt. Und deshalb werde ich heute Morgen nur von mir reden. Ich habe euch nicht im Blick, überhaupt nicht. Ich rede rein das, was mir ganz persönlich die letzten Wochen wichtig geworden ist. Da heißt es in Vers 1, wir aber, die wir stark sind, sollen tragen, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Ich habe sehr viel Kommentare gewälzt, der unterschiedlichsten Couleur in diesen Wochen. Christliche Kommentare, messianisch-jüdische Kommentare, jüdische Kommentare und was weiß ich noch alles. Denn wer sind eigentlich die Starken und die Schwachen im Glauben? Theologen haben es manchmal schwer. Die wollen verstehen und merken dann, dass es jeder ein bisschen anders sieht. Und was ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht die entscheidende Frage, dass ich erstmal definiere, wer ist denn nun der Starke und der Schwache im Glauben, sondern was will denn Gott hier sagen? Wem will Gott hier etwas sagen? Und ermahnt, das haben wir die letzten beiden Male hier in den Predigten gehabt, ermahnt in Kapitel 14 und so fängt auch Kapitel 15 an, werden die Starken im Glauben. Ist euch aufgefallen, dass die Schwachen im Glauben nicht ermahnt werden, aber jetzt werd doch mal stark im Glauben. Die Starken im Glauben werden auch nicht aufgefordert, jetzt hilf mal dem Schwachen im Glauben, dass sein Glaube zunimmt. Nein. Dieser Text hat für mich eine ungeheure Stoßrichtung und er geht Richtung Starke im Glauben. Und da wird vor allem ermahnt, korrigiert, gewarnt. Warum? Du Starker im Glauben, der du so auf Gott vertraust, du hast eine gewisse Freiheit. Eine Freiheit, zum Beispiel alles zu essen, war ja das Beispiel das letzte Mal. Oder sonst viele Freiheit und das belastet dein Gewissen nicht. Wunderbar. Aber wenn du diese Freiheit dem sogenannten Schwachen im Glauben aufnötigst, wie auch immer, dann fallen zwei Ausdrücke, die haben mich echt erschüttert. Dann zerstörst du ihn, dann machst du ihn kaputt, dann zerstörst du das Werk Gottes, dann zerstörst du den, für den Christus gestorben ist. Das hat mich zutiefst getroffen. Was mache ich denn, wenn ich aus meiner Freiheit herauskomme und den, für den Jesus gestorben ist, den, für den Jesus unendlich liebt, mit meiner Freiheit zerstöre? Die Aufforderung an die Starken hier ist, ich soll erbauen, aufbauen, aber doch nicht zerstören. Ich habe mir überlegt, wie viele Menschen in den gut 30 Jahren, 31 Jahren bald, die ich Christ bin, zu mir gekommen sind, weil sie den Eindruck haben, ich bin stark im Glauben und ich kann ihnen helfen. Und manches Mal denke ich, ich habe dann etwas weitergegeben, änder dich doch, wo es gar nicht gut war für ihn. Wo ich den anderen einfach hätte annehmen sollen. Geht es euch auch so, dass ihr ganz schnell manchmal wisst, was für den anderen gut ist, was er doch besser machen soll? Meine Frau hat mir mal erklärt, schon länger her, im Wort Ratschlag steckt auch das Wort Schlag. Ratschläge können sehr schlimme Schläge sein. Ich bin immer schnell dabei zu wissen, was für den anderen gut ist. Oder fangen wir anders an. Ich bin immer wieder sehr schnell dabei, zu wissen, wo der andere falsch liegt. Aber ich bin nicht schnell dabei, den anderen erstmal in Liebe so anzunehmen, wie er ist. Ich glaube, dass das ganz tief in diesem Kapitel 14 drin steckt. Ermahnung an die Starken: Sei vorsichtig, ich habe dir viel anvertraut, aber geh recht damit um. Zerstöre nicht, ich habe dir anvertraut, dass du aufbauen kannst, missbrauche es nicht. Paulus schreibt hier: Wir aber, die stark sind. Also er zählt sich dazu. Er zählt sich dazu. Und dann versucht man doch, die Starken und Schwachen natürlich zu definieren, ganz sicherlich. Timo hat es sehr gut gemacht letzten Sonntag, habe mich wirklich da auch gefreut, wie er da gearbeitet hat. Und mich hat noch etwas anderes getroffen. Ich gehe mal ein paar Kapitel zurück, im Römerbrief, ins 4. Kapitel. Im 4. Kapitel haben wir den Abraham, den Vater des Glaubens. Und bei Abraham heißt es in Vers 19 und 20, ich lese mal 18 dazu. Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Das hatte ihm Gott ja gesagt. Ganz zahlreich deine Nachkommen, wie die Sterne am Himmel, die niemand zählen kann, und wie der Sand am Ufer des Meeres. Aber er hatte nur nicht mal einen Nachkommen. Und dann heißt es weiter, Vers 19, und Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Ja, der Abraham war 99 und sie war 89. Es ist schwierig, nicht schwach zu werden im Vertrauen auf Gott. Gott mag so viel zugesagt haben, aber das geht doch gar nicht, oder? Vers 20, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Da ist die Verheißung, da ist menschlich nichts möglich, aber er hat die Ehre, denn er hat es gesagt und er wird es tun. Das ist das, was hier gemeint ist mit stark im Glauben und nicht schwach werden im Glauben. Auf die Verheißung Gottes vertrauen: Gott wird es tun, was er zugesagt hat. Punkt. Ausrufezeichen. Und dann gehe ich ein bisschen weiter vorne in dem Römerbrief. In Kapitel 1, Vers 16, da heißt es: Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Also doch auch mich, oder? Ja. Jeden rettet. Das ist Vergebung, wunderbar. Christus hat alles getan. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Und da ist Rettung aus meiner Sündenverlorenheit und Sündengebundenheit. Paulus nennt es, das haben wir erlebt im Römerbrief, Sklaverei. Rettung, das sagt Gott zu, aber glaube ich das? Wenn ich wieder im Alltag verstrickt bin und es mich wieder runterzieht, mal in die Depression, mal in die Sünde, mal in sonst was, glaube ich das? Oder werde ich schwach im Glauben? Aber Gott hat gesagt und Gott kann. Eine meiner Lieblingsstellen in dem Zusammenhang ist 1. Thessalonicher 5, der Vers 23. Da heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ist doch wunderbar, durch und durch geheiligt. Bewahrt dann, wenn Jesus hier zur Tür reinkommt, wenn er wiederkommt. Und dann geht es weiter in Vers 24. Treu ist er, der euch ruft, er wird das tun. Ist das eine Verheißung? Wunderbar. Ich glaube, dass da ganz tief drin steckt, stark im Glauben und schwach im Glauben. Sehe ich wirklich diese Verheißungen Gottes, dass das keine Theorie ist, sondern Alltag. Wenn ich mich auf Jesus einlasse, er kommt mit mir zum Ziel. Das ist wunderbar. Starke und schwache im Glauben. Römer 15 beginnt wieder mit einer Ermahnung an die Starken. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Ich meine, da ist immer noch vom Starken, zumindest in erster Linie, die Rede. Und ich gehe mal zu Vers 5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auch wenn vielleicht zuerst in erster Linie die Starken im Blick sein möchten, spätestens hier erweitert das natürlich Paulus. Er hat ja auch schon im Kapitel 14 davon gesprochen, dass die Schwachen nicht richten sollen. Es ist nicht nur so, dass die Starken ermahnt werden müssen. Ganz klar, egal ob schwach oder stark im Glauben, da haben wir unser Päckchen zu tragen, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Das ist in der Gemeinde nicht einfach. Das ist in der Familie manchmal noch ein bisschen schwieriger. Oder am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder überhaupt immer dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Nehmt doch mal den anderen so an, wie er ist. Also ich tue mich damit nicht leicht. Was ist der Schlüssel hier, um das überhaupt tun zu können? Vers 5. Da heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat eigentlich Christus mich angenommen, habe ich mich gefragt. Ich bleibe im Römerbrief. In Römer 5 heißt es, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die Gottlosen gestorben. Also Christus hat mich angenommen, das steckt hier drin, als ich sowohl schwach war, als auch sogar gottlos. Gottlos, das heißt nicht zuletzt in Feindschaft gegen mit ihm liegend. Und dann stirbt Christus sogar für mich. Nicht einmal für einen Gerechten will einer sterben, für eine gute Sache. Allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott aber jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 10. Wir sind mit Gott versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Also, wie hat Gott mich, wie hat Gott dich angenommen? Schwach, gottlos, Sünder, Feind. Also wenn ich mir das vor Augen führe, ich nehme mal den Werner als Beispiel. Ich sehe weder, dass er schwach ist, noch dass er gottlos ist. Sünder, also auf jeden Fall nicht schlimmer als ich. Und mein Feind ist er meines Wissens nicht. Überhaupt nicht. Ja. Wir waren alle so, dass Jesus überhaupt keinen Grund hatte, uns irgendwie anzunehmen. In keiner Weise. Und wie klein ist es doch dann, den Werner anzunehmen, im Vergleich, dass Jesus mich angenommen hat. Das ist das, was ich hier von Jesus lernen kann. Wie tief, wie unendlich tief ist seine Liebe. Wie geht das, den anderen annehmen? Ich lese nochmal den Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nehmt einander an. Annehmen, manche, das verstehen wir schnell. Ja, da ist jemand, der einem nicht gleich so auf den ersten Moment richtig anspricht. Den möchte ich eigentlich gar nicht in mein Leben lassen. Manche Übersetzungen schreiben hier, und das scheint mir wörtlicher zu sein, aufnehmen. Aufnehmen. Das heißt nichts anderes, als ihn in meine Familie lassen, ihn in mein Leben lassen, ihn mir nahe kommen lassen. Und zwar den, dessen Ansichten mir nicht passen, dessen Leben nicht ganz so ist, wie ich mir das vorstelle, vielleicht dessen Frömmigkeitsstil anders ist, dessen Interessen anders sind, mit dem ich kein Gesprächsthema finde, der mir wehgetan hat und so weiter und so fort. Vor Jahren war ich in Istanbul zum ersten Mal bei einem unserer Mitarbeiter in der Türkei zu Hause. Wir kannten uns kaum und ich habe bei ihm gewohnt, bin spät abends angekommen, habe mein Zimmer bekommen und dachte, ja, am Morgen werde ich ja mal die Familie kennenlernen. Ich wach auf, habe verschlafen an dem Tag völlig. Es war niemand da. Überhaupt niemand. Papa, Mama, Kinder, alle ausgeflogen. Ja, war ja ein normaler Arbeitstag. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt nicht... Bitte?
Du kannst an den Kühlschrank.
Genau, du kannst an den Kühlschrank. Du bist hier zu Hause, obwohl wir dich nicht kennen. Das ist das vom Bild her, was ich hier unter Aufnehmen verstehe. Ich lasse jemand wirklich in mein Leben. Er darf bei mir wohnen. Er gehört zur Familie Gottes dazu. Also ich finde es ungeheuerlich, was da steht. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist für mich leichter, den anderen zurückzustoßen, wegzustoßen, als ihn an mich heranzulassen. Ich habe mich dabei ertappt, kann es denn sein, dass ein anderer Mensch eine Zumutung für mich ist? Herr musste mir jetzt genau den auch noch über den Weg führen, den Bruder, die Schwester. In Epheser 4 heißt es, ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ich finde dieses Wort ertragt einander treffend. Die Bibel ist nicht so Traumtänzerei und Leben ist ein Ponyhof und so weiter, sondern das ist Realität. Ja, mancher Christ ist für mich schwer zu ertragen. Aber das liegt nicht am anderen, das liegt an mir. Und das ist das Problem. Kann es sein, dass ich eigentlich auch für Jesus, bevor ich Christ wurde, schwer zu ertragen war? Aber manches Mal heute noch. Und was sagt Jesus in Johannes 6? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, nicht wegstoßen. Das ist unser Herr. Und das ist, wenn uns seine Art prägt, werde ich mich freuen, auch über die Andersartigkeit. Und dann ist das keine Zumutung. Manchmal tue ich mich schwer, Stichwort Vergebung. Ich habe hier geschrieben, annehmen den anderen statt nachtragen. Es fällt ja schon manches Mal nicht so schwer, so leicht, überhaupt dem anderen zu vergeben. Und manches Mal merke ich, dass ich dem anderen ja vergeben habe, vielleicht sogar Vergebung zugesprochen habe, wenn er mich darum gebeten hat. Und dann arbeitet es in mir weiter. Kennt ihr das? Ich habe mir dann überlegt, was ist denn, wenn Gott, der mir so einen Berg vergeben hat, auch immer wieder dran zu knabbern hat, was der Thomas getan hat. Ich habe dir zwar vergeben, aber in mir, Jesus, arbeitet es weiter, also streiche ich es dir mal wieder aufs Papier. Was für ein grausiger Gedanke. Aber genau so bin ich Mensch. Ja. Einander annehmen hat auch sehr viel mit Vergebung zu. Und was für eine befreiende Kraft von Vergebung. Wenn ich wirklich vergeben kann, weil mir vergeben ist. Nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein. Nicht mein eigenes Wohl in den Vordergrund stellen. Paulus schreibt in Philipper 2, tut nichts zum eigenen Vorteil. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Über die Jahre ist es für mich immer wieder eine Frage gewesen an mich persönlich, mit welcher Haltung bin ich eigentlich hier in der Gemeinde? Was erwarte ich? Was sollen mir denn die Geschwister, also ihr, alles Gutes und Liebes tun? Und was sollt ihr mir nicht tun? Hände hoch, wer kennt diesen Gedanken nicht? Ja. Ich musste mich fragen, komme ich her, um euch zu beschenken? Oder komme ich her in erster Linie, um von euch beschenkt zu werden? Ihr seid ein Geschenk, das ist gar keine Frage. Nur, wenn jeder mit der Haltung kommt, ich möchte, dass auf mein Wohl eingegangen wird, dann klappt das nicht. Und das ist mir im Kopf so klar. Ich bin jetzt wahrscheinlich mehr als 18 Jahre hier in der Gemeinde. Ich bin immer noch am Lernen an dem Punkt. Nächstes Stichwort. Versöhnung. Versöhnung. Da heißt es in Matthäus 5, wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe da. Dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Es ist gut, wenn einem das einfällt, wenn es denn tatsächlich der Fall ist, dass man das überhaupt merkt. Vielleicht habe ich Anlass dazu gegeben, dass einer auch von euch etwas gegen mich hat. Ich bin eher der Typ, der merkt das nicht. Dann ist gut, wenn man mir das sagt. Ich habe vor Jahren hier von jemand erlebt, er ist heute nicht mehr hier in dieser Gemeinde, dass er mir gesagt hat, du Thomas, ich habe den Eindruck, du hast die ganze Zeit was gegen mich. Wir haben zusammengearbeitet und er hatte den Eindruck, ich habe ganz massiv was gegen ihn. Also wenn das richtig gewesen wäre, wäre das äußerst heilsam, dass er den Mut aufbringt, mir das zu sagen. Das ist wunderbar. Aber in dem Fall war es total falsch. Ich hatte nichts gegen ihn. Ich habe mich auch geprüft. Ich hatte wirklich nichts gegen ihn. Ich mochte ihn. Und doch habe ich irgendwo den Eindruck vermittelt, dass ich was gegen ihn habe. Und wie gut ist dann Versöhnung? Versöhn dich mit deinem Bruder. Das mag begründet oder nicht begründet sein, was da zwischen einem steht. Aber wenn doch die Beziehung zwischen mir und Gott Versöhnung braucht und Gott diese Versöhnung anbietet und durchführt, dann können wir es doch auch als Menschen tun, noch dazu als Geschwister, die Gott hier zusammengestellt hat. Ein letzter Punkt hierzu, den Mitchristen mit den Augen Gottes sehen. Wen habe ich eigentlich vor mir, wenn ich euch so anschaue? Laut Kapitel 14 habe ich jemanden vor mir, für den Christus gestorben ist. Ich habe jemanden vor mir, wenn ich euch so anschaue, der unendlich wertvoll ist. Und die Aufforderung ist, nimm jemanden an, nimm jemanden auf, der mir, der Jesus, so wertvoll ist, dass ich für ihn gestorben bin. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus in einer Rede, die Gemeinde Gottes, die er erworben hat, durch sein eigenes Blut. So wertvoll sind wir Christen für ihn. Und ich möchte mehr lernen, euch mit diesen Augen zu sehen. Denn ich glaube, dann ist es möglich, einander wirklich anzunehmen. Was ist das Ziel? Nochmal Vers 5 und 6. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da ist die Rede von einmütig, von Einssein, so wie Jesus gesagt hat in Johannes 17, da spricht er zum Vater im Himmel: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Da steht nicht einmütig in jeder Erkenntnis. Das hatten wir auch in Kapitel 14. Kapitel 14 beginnt sogar mit dem Stichwort 14 Vers 1, streitet nicht über Meinungen. Ja. Wir werden nicht einmütig, völlig einmütig über Lehrdinge sein. Aber wir müssen aufhören, den anderen zu richten, wenn er etwas anders sieht. Wir müssen aufhören, den anderen auch zu richten, wenn sein Frömmigkeitsstil anders ist. Wir müssen aufhören, auf den anderen herabzusehen, wenn er schwach im Glauben ist. Wahrscheinlich gibt es auch hier zwischen uns recht viele Unterschiede. Ich weiß nicht, ob ihr, kommt ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist, mehr auf die Unterschiedlichkeit siehst oder mehr auf das Verbindende. Der eine hebt hier im Gottesdienst bei den Liedern die Hände, der andere nicht. Der eine steht auf, der andere nicht. Der eine betet mit diesen Worten, der andere mit anderen Worten. Wir sind wahrscheinlich nicht eins, alle, die wir heute Morgen hier sind, wie wir zum Beispiel die Geschichte mit Israel einschätzen. Da gibt es Unterschiede. Endzeitfragen, vieles, viele andere mehr, das sind Unterschiede. Auch bei dem Punkt, was darf eigentlich ein Christ und was darf ein Christ nicht? Wenn ich jetzt einen Fragebogen verteilen würde, keine Angst, ich habe keinen dabei, der abhören würde, bei jedem Einzelnen abfragen würde, wie du siehst, was mache ich mit jemand, der hier eine Christin mit Kopftuch reinkommt, zum Beispiel. Hätten wir einen bunten Blumenstrauß an Antworten, behaupte ich. Es sind so viele Unterschiede zwischen uns. Aber was ist eigentlich größer? Die Unterschiedlichkeit oder die Gemeinsamkeit? Wisst ihr, warum ich hier sehr gerne immer wieder herkomme? Weil wir im Kern eins sind. Wir sind begnadigte Sünder, die das Evangelium, die frohe Botschaft vom Sieg Christi für uns angenommen haben. Und wir leben das gemeinsam, wie Gott auch mit uns auf dem Weg ist und uns rettet. Deshalb komme ich immer wieder gerne hier nach Hause. Bei aller Unterschiedlichkeit. Ich muss lernen, für mich auf den Kern zu schauen. Das Ziel ist, es soll alles zum Lob Gottes und zu Gottes Ehre geschehen. Es soll dazu führen, dass wir mit einem Mund Gott loben. Mit einem Mund. Ja, wie kann ich was? Das ist heute mein Opfer, Werner. Wie kann ich mit einem Mund Werner und ich Gott loben, wenn ich denke, also das ist ja eine komische Type. Das geht nicht. Das geht nicht. Und deshalb ist mir dieses Thema so wichtig. Einander annehmen, einander aufnehmen, ist die Vorstufe, dass wir wirklich gemeinsam Gott loben können. Was wir damit machen, ich liebe das Buch der Offenbarung, gerade an der Stelle, wir stimmen in den himmlischen Lobpreis an. Da münden wir ein. Die schon jetzt im Himmel sind, Märtyrer werden da zum Beispiel genannt, und vor dem Thron Gottes stehen und solche wunderbaren Lieder singen und Lobpreis Gottes. Manche haben wir ja auch vertont mittlerweile. Ich glaube, da ist es auch wunderschön, dass die wirklich eins sind. Die kommen nicht von der gleichen Theologie her, die kommen nicht von der gleichen Gemeinde her, die kommen nicht vom gleichen Leben her, aber die sind endlich diese Einheit, von dem Jesus hier in Johannes 17, das was ich zitiert habe, spricht. Diese Einheit. Und wenn wir hier eins werden, dieses Trennende, Falschtrennende zwischen uns immer mehr ausgeräumt wird, in meinem Leben angefangen, in eurem Leben angefangen und in der Gemeinschaft ausgeprägt, dann stimmen wir in den himmlischen Lobpreis ein. Und das finde ich wunderbar. Und deshalb bin ich gerne hier. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Johannes Gerloff. Johannes ist recht bekannt, ein Journalist, der schon an die 20 Jahre, plus minus 20 Jahre in Jerusalem lobt. Er war in diesem Jahr auch hier in Bonn. Der eine oder andere war da. Johannes schreibt: Einheit unter seinen Kindern ist das, was sich unser Vater im Himmel wünscht. Vielleicht ist er da viel mehr Vater, als wir uns das manchmal vorstellen. Nicht Rechtgläubigkeit, nicht Konfessionstreue, also Bekenntnistreue, nicht Traditionsverbundenheit oder theologischen Durchblick, auch nicht religiösen Eifer, ekstatische Emotionen oder sozial engagierte Hektik erwartet unser Vater im Himmel von seinen Kindern, sondern ganz einfach, dass wir nicht miteinander streiten. So hat unser Kapitel angefangen. Streitet nicht über Meinungen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Nicht miteinander zu streiten, offen, da geht es eh recht friedlich zu, mein Empfinden, aber auch nicht in mir streiten mit euch. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist einfach so wunderbar. Wie kann es sein, dass du für mich gestorben bist, dass du mich angenommen hast, als ich noch ein Sünder war, als ich gottlos war, als ich schwach war, als ich dein Feind war? Du bist so groß, Herr, und so voll Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Liebe in jeden von uns immer wieder ausgießt, dass wir den anderen so lieben können, wie du ihn liebst und du ihn siehst. Schenke uns neue Augen, auch neue Augen des Herzens, dass wir merken, wie wertvoll jeder einzelne deiner Kinder ist. Und schenke uns, dass wir das, was stört, ans Licht bringen. Denn wenn es an dein Licht kommt, in dein Licht, dann weicht die Finsternis. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen. Aber du bist auf dem Weg mit uns. Nur du kannst diese Einheit schenken, indem du uns veränderst. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht dem ausweichen, wenn du uns veränderst, reinigst, neu machst. Danke, dass wir deine Zusage haben. Du kommst mit uns zum Ziel. Und ich möchte dich bitten, dass wir da nicht schwach werden im Glauben. Denn du bist treu, du bist so vertrauenswürdig und du wirst das tun. Amen. Thank you.